NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Andreas Flocken. Willkommen zum Echo des Tages. Heute unter anderem mit diesen Themen. Terrormiliz Islamischer Staat auf dem Vormarsch, immer mehr Flüchtlinge im syrisch-türkischen Grenzgebiet. Hierzu auch unser Kommentar. Werben um Vertrauen in die französische Wirtschafts- und Finanzpolitik. Regierungschef Walz bei Bundeskanzlerin Merkel. Kampf gegen Ebola. Verteidigungsministerin sucht freiwillige Helfer bei der Bundeswehr. Und Abschied von einer Film- und Fernsehlegende, Trauerfeier für Joachim Fuchsberger. Ein Drama spielt sich zurzeit im türkisch-syrischen Grenzgebiet ab. Zehntausende sind auf der Flucht. Die Terrororganisation Islamischer Staat ist in Nordsyrien immer weiter vorgerückt, verbreitet Angst und Schrecken. Es heißt, die Dschihadisten haben bereits zahlreiche Dörfer und Ortschaften eingenommen. Aber offenbar stoßen sie inzwischen auf Widerstand. Clemens Fehrenkotte.
Der Angriff der Terrororganisation auf die kurdische Bevölkerung im Norden Syriens sei zum Stillstand gekommen. Seit der Nacht zum Montag sei es den IS-Einheiten nicht mehr gelungen, weiter in Richtung der Grenzstadt Kobane vorzudringen. Es habe heftige Gefechte gegeben. Dabei habe man die Dschihadisten an der östlichen Frontlinie um bis zu 10 Kilometer zurückdrängen können. Diese Angaben machte ein Sprecher der syrisch-kurdischen Volksverteidigungsmilizen gegenüber mehreren Nachrichtenagenturen. Der IS hat seit Beginn seiner Großoffensive Mitte letzter Woche den Belagerungsring um Kobane in einem Halbkreis von teilweise bis zu 15 Kilometern zusammengezogen und zahllose Dörfer erobert. Das kurdische Nachrichtenportal Rudo berichtete, dass sich in der Grenzstadt, die im Arabischen Ein al-Arab genannt wird, derzeit nur noch 10% der vormals rund 55.000 Einwohner aufhielten. Größtenteils handelt es sich um Kämpfer und Kämpferinnen der syrisch-kurdischen Verbände. Auf Bildern aus Kobane, die ein türkischer Journalist für die Online-Ausgabe von Hürriyet gemacht hat, sind menschenleere Straßen zu sehen, sowie an den Stadträndern bewaffnete Kontrollposten der Kurdenverbände. Überlebende des systematischen Gräuel- und Vertreibungsfeldzuges der IS-Milizen appellierten gegenüber dem kurdischen Nachrichtenportal Rudo an die Weltgemeinschaft einzugreifen. Ich rufe die internationale Gemeinschaft auf, zu kommen und uns aus dieser Lage zu retten. Wir sind Kurden und Allah hat uns geschaffen, nicht Jesus oder Moses. Ich fordere die Vereinten Nationen und die Hilfsorganisationen auf, dieses Leiden hier sofort zu beenden. Doch militärische oder logistische Hilfe in ihrem Abwehrkampf gegen den IS erhalten die syrisch-kurdischen Verbände nur von Kämpfern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Aus Rücksicht auf den NATO-Partner Türkei, dem eine dauerhafte Existenz des semi-autonomen Kurdengebiets im Norden Syriens ein Dorn im Auge wäre, haben die USA und europäische Staaten keine Waffenlieferungen in Aussicht gestellt.
In den vergangenen Tagen sind mehr als 100.000 Kurden aus Syrien in die Türkei geflüchtet. Und hierbei wird es wohl nicht bleiben. Die Regierung in Ankara richtet sich inzwischen auf weitere Flüchtlinge ein. Zur Situation im türkisch-syrischen Grenzgebiet, Thomas Bormann.
İsmail Ahmad hat es gerade eben geschafft. Zusammen mit hunderten anderen Flüchtlingen hat er die syrisch-türkische Grenze überquert. Er ist dem Terror der Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates entkommen. Sie drangen in unsere Häuser ein und verschleppten unsere Töchter, sagt er weinend. Das wollen Muslime sein? Für welchen Islam kämpfen die? Sie haben Leute geköpft. İsmail Ahmad kann nicht begreifen, was er da in seinem Heimatdorf erleben musste. Viele Flüchtlinge berichten von derlei Gräueltaten durch die IS-Terrormilizen. Sie sind froh, hier in der Türkei in Sicherheit zu sein. Fuat Oktay, der Chef der türkischen Katastrophenschutzbehörde, hat schon die ersten Zeltlager aufstellen lassen. Er weiß, seinen Hilfstrupps steht noch viel Arbeit bevor.
Bugün itibariyle 130.000 rakamına ulaştık. Sadece 3 gün içerisinde bu rakam ifade ediyoruz. Çok ciddi bir rakam.
Dennoch fuhrt Oktay sicher zu, alle Flüchtlinge versorgen zu können. Der Katastrophenschutz hat neben den ersten Zelten auch ein paar Schaukeln, Rutschen und ein Klettergerüst aufgebaut. Fuhrt Oktay.
Sie sehen die Kinder dort drüben. Sie spielen und lachen. Gestern haben sie noch geweint. In den seltensten Fällen wissen die Kinder, was um sie herum eigentlich geschieht. Sie sind unschuldig. Hier kommen sie endlich ein bisschen zur Ruhe und sind sofort glücklich. Das macht uns natürlich auch glücklich.
Devletimiz adına bu huzur ve mutluluğu yaşıyoruz.
Viel weniger friedlich ging es heute früh direkt an der Grenze zu. Junge Kurden aus der Türkei wollten rüber über die Grenze in Richtung Syrien, um gemeinsam mit syrischen Kurden gegen die IS-Terrormiliz zu kämpfen. Aber die türkischen Sicherheitskräfte ließen sie nicht passieren. Mit Wasserwerfern und Tränengas verhinderte die türkische Polizei, dass sich die jungen, kampfbereiten Kurden aus der Türkei der Grenze nähern. In Richtung Syrien ist die Grenze praktisch geschlossen, damit keine Kämpfer rübergehen. In die andere Richtung, für Flüchtlinge aus Syrien, soll sie aber geöffnet bleiben, verspricht der Gouverneur der türkischen Grenzprovinz Urfa, İzzettin Küçük.
Unsere Grenzübergänge bleiben geöffnet, aber wir rechnen nicht mit einer neuen Flüchtlingswelle.
Im Lauf des heutigen Tages kamen in der Tat deutlich weniger Flüchtlinge über die Grenze in die Türkei als noch am Wochenende. Hauptgrund dafür dürften die ersten militärischen Erfolge der syrischen Kurden sein. Sie meldeten heute, wir haben die IS-Terrormilizen einige Kilometer zurückdrängen können. Im umkämpften Gebiet direkt an der syrisch-türkischen Grenze leben nach wie vor mehrere hunderttausend Kurden. Sie hoffen, dass ihre Kämpfer die Angriffe der IS-Terrormilizen dauerhaft abwehren können und dass sie nicht auch noch zur Flucht gezwungen werden.
Zehntausende sind auf der Flucht. Zur Lage im türkisch-syrischen Grenzgebiet nun auch der Kommentar. Er kommt von unserem Korrespondenten Björn Blaschke.
130.000 Menschen, die in kürzester Zeit aus der Gegend um das nordsyrische Kobane in die Türkei geflohen sind. Oder doch schon 140.000, 150.000. Noch einmal etwa eine halbe Million Menschen, die in Nordsyrien von IS eingekesselt sind. Eine Katastrophe, die selbst in dem an Grausamkeiten und Elend reichen syrischen Bürgerkrieg ihresgleichen sucht. Eine unvergleichbare Katastrophe. Die Menschen, die nicht vor der Terrororganisation IS fliehen können, müssen damit rechnen, dass die selbsternannten Gotteskrieger sie umbringen oder verschleppen. Da es sich bei den meisten IS-Opfern um Kurden handelt, die vor einer von sunnitischen Arabern dominierten Kraft fliehen, ist all das nicht anders zu nennen als ethnische Säuberung. Vielleicht droht den Eingekesselten sogar ein Genozid? Aber gleich welchen Namen die Katastrophe trägt, sie ist vor allem eines, eine Schande für den Teil der Welt, der tatenlos zusieht. Einen 1A-Logenplatz bei dieser Bluttour von IS haben die USA. Präsident Barack Obama hatte zum 11. September seine Strategie für den Kampf gegen IS vorgestellt und sich darin ausdrücklich vorbehalten, auch IS-Stellungen in Syrien zu bombardieren. Und was passiert jetzt? Nichts. Als IS, wie jetzt die syrischen Kurden, die irakischen Kurden bedrohte, auf deren Regionalhauptstadt Erbil vorrückte, schlug die US-Luftwaffe zu. Da sind sie also wieder, die berühmt-berüchtigten zweierlei Maße, mit denen in Washington gemessen wird. Die USA brauchten die irakischen Kurden. Sie wollten, dass die sich noch einmal an der Einheitsregierung in Bagdad beteiligten, damit der Staat Irak, so wie wir ihn kennen, vorläufig nicht auseinanderbricht. Die irakischen Kurden waren obendrein in den vergangenen Jahrzehnten immer treue Verbündete der USA. Und die Kurden von Kobane und Umgebung, die haben doppeltes Pech. Zum einen sind sie syrisch. Das heißt, sie kämpfen um ihr Überleben in einem Gebilde, von Staat kann nicht mehr die Rede sein, in einem Gebilde, von dem niemand weiß, wie man mit ihm umgehen soll. Bombardieren die USA IS, rutscht vielleicht die Nusra-Front nach, der offizielle Al-Qaida-Arm in Syrien. Und wenn nicht die Nusra, dann vielleicht die Streitkräfte des Regimes in Damaskus. Oder aber die PYD. Das zweite Pech der syrischen Kurden. Die PYD ist aus der PKK hervorgegangen, aus der Arbeiterpartei Kurdistans, die in der Türkei jahrzehntelang für einen eigenen Staat gekämpft hat. Mithin ist die PYD Ableger einer Organisation, die in den USA, aber auch in Deutschland, wie IS als terroristische Vereinigung verboten ist. Und, ja, die PYD ist fragwürdig, weil sie andere syrisch-kurdische Organisationen, die weniger dogmatisch sind, systematisch weggebissen hat. Aber die PYD ist die einzige Organisation, die rund um Kobane IS bekämpft. Es ist an der Zeit, dass die USA und deren Verbündete, die sich gerade erst mit viel Getöse und Getöne zu einer Anti-IS-Koalition zusammengeschlossen haben, ihre Kampfjets sprechen lassen. Es geht nicht um die Frage, welche Kurden, welche Organisation geschützt werden müssen. Es geht um Menschen und darum, dass die Katastrophe nicht noch schlimmer wird.
Björn Blaschke kommentierte. Zu einem anderen Konflikt. In der Ostukraine kommt es zwar immer noch vereinzelt zu Gefechten, aber im Großen und Ganzen hält die Waffenruhe so der Eindruck. Am Wochenende haben die Konfliktparteien vereinbart, eine rund 30 Kilometer breite entmilitarisierte Pufferzone einzurichten. Doch es gibt Probleme. Hermann Krause.
Die Vorstellung, dass sich die am Wochenende beschlossene Pufferzone zwischen den Separatisten und der ukrainischen Armee schnell umsetzen ließe, wurde von dem Rebellenführer Andrei Purgin heute zurückgewiesen. Jeder misstraue dem anderen, sagte Purgin, deshalb werde es schwierig sein, Straßensperren oder Barrikaden abzubauen. Das Ganze dauere, angesichts des heranziehenden Winters aber habe man keine Zeit mehr. In dem Minsker Abkommen war als wichtigster Punkt die sofortige Schaffung eines Friedenskorridors in einer Breite von 30 Kilometern beschlossen worden. In der Realität aber hat sich bisher wenig getan. Die Separatisten werfen der ukrainischen Armee vor, die Feuerpause dazu zu nutzen, sich umzugruppieren, was vom ukrainischen Präsidenten Poroschenko auch bestätigt wurde. Wie prekär die Lage seiner Armee ist, machte er ebenfalls deutlich. So seien 65% der ukrainischen Militärtechnik bei den Kämpfen in den letzten 5 Monaten vernichtet worden.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Die deutsch-französischen Beziehungen gelten immer noch als der Motor der EU. Doch wie die wirtschaftliche Entwicklung vorangetrieben werden kann, darüber sind in letzter Zeit die Meinungen zwischen Paris und Berlin auseinandergegangen. Die Bundesregierung hat Zweifel am Reformwillen in Frankreich. Gespannt war man daher auf den Besuch des französischen Premierministers Manuel Valls heute in Berlin. Dietmar Riemer über das Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel.
Damit das gleich mal ganz klar ist.
La France n'est pas l'enfant malade de l'Europe. C'était d'ailleurs le terme qui était consacré à l'Allemagne au début des années 2000.
Frankreich, sagt dessen Premierminister Valls, ist nicht das kranke Kind Europas. Das war die Bezeichnung für Deutschland Anfang der 2000er Jahre. Nein, der neue französische Regierungschef hatte überhaupt nicht vor, bei seinem Antrittsbesuch in Berlin entschuldigend um sich zu schauen, weil Paris bis 2017 angekündigterweise mehr Schulden machen wird, als im Stabilitäts- und Wachstumspakt der Europäischen Union erlaubt ist.
Moi, je ne suis venu demander rien en particulier, aucune mansuétude.
Ich bin nicht gekommen, um hier um Nachsicht zu bitten, sagt er nach dem Mittagessen mit der Kanzlerin. Aber Valls hat auch eine andere Botschaft und die hat viel mit französischer Selbstkritik zu tun. Hier in der Übersetzung seiner Pressekonferenz.
Wir haben uns abhängen lassen, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht. Seit mehr als 10 Jahren sind wir abgehängt. Und als Deutschland in den 2000er Jahren Anstrengungen unternommen hat, um die Wirtschaft wieder Aufschwung zu verleihen. Da hat Frankreich diese Anstrengungen nicht unternommen.
Das soll sich jedoch ändern. Paris wird das angekündigte Reformprogramm jetzt nämlich umsetzen, sagt er. Einsparungen bis zu 50 Milliarden Euro in den nächsten Jahren, Erleichterungen für die Unternehmen, um wieder auf die Beine zu kommen. Frankreich, sagt Valls, wird liefern und seiner Verantwortung für Europa und den Euro gerecht werden. Gastgeberin Merkel zeigt sich erfreut, wenngleich nicht sonderlich beeindruckt.
Der Premierminister hat mich über das anspruchsvolle, ambitionierte französische Reformprogramm informiert. Und von unserer Seite darf ich dazu nur sagen, dass wir sehr viel Erfolg bei der Umsetzung wünschen.
Was wohl das Mindeste ist. Merkel vermied offene Kritik an den derzeitigen französischen Zuständen und wollte auch nicht näher auf die Frage eingehen, wie Deutschland Frankreichs Reformbemühungen denn nun tatsächlich bewerte.
Ich sehe die großen Anstrengungen und die Bewertung dieser Anstrengungen erfolgt ja dann durch die Europäische Kommission. Mir geht es darum, dass Europa glaubwürdig ist, das heißt, dass wir uns an das halten, was wir miteinander vereinbart haben, das ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt.
Und der gibt die Regeln vor, die Frankreich derzeit und in den nächsten Jahren verletzt. Soll es dafür auch nach diesen Regeln bestraft werden? Nun, der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Gabriel, SPD, hat dazu eine ganz klare Meinung, die er heute in Berlin auch nicht hinter dem Berg hielt.
Bei harter Auslösung und wenig Flexibilität des Stabilitäts- und Wachstumspakts, was folgt dann? Dann folgt eine Strafzahlung von mehr als 5 Milliarden Euro. Jetzt muss mir jemand logisch erklären, was eigentlich für die französische Politik besser daran wird, wenn ich hier eine Strafzahlung von 5 Milliarden Euro androhe.
Und das könne eben niemand.
Ein Bericht von Dietmar Riemer. In Westafrika haben die Behörden die Ebola-Epidemie weiterhin nicht im Griff. Wegen mangelnder Unterstützung der betroffenen Länder musste sich die Bundesregierung kürzlich Kritik gefallen lassen. Die Bundeswehr soll sich jetzt vom Senegal aus an einer Luftbrücke unter anderem nach Liberia und Sierra Leone beteiligen. Verteidigungsministerin von der Leyen will jedoch mehr. Gesucht werden freiwillige Helfer. Marcel Güsken berichtet.
Ärzte und Krankenpfleger bei der Bundeswehr wurden heute von ihrer Vorgesetzten mit einer besonderen Frage konfrontiert, nämlich ob sie bereit sind, mitten im westafrikanischen Seuchengebiet bei der Behandlung von Ebola-Patienten zu helfen. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen rief dazu auf,
dass diejenigen, die wollen und können, sich melden.
Freiwillig melden. Dringend gesucht wird medizinisches Personal, vor allem für ein mobiles Krankenhaus, das mit Unterstützung der Bundesregierung aufgebaut werden soll. Selbst Kanzlerin Merkel ist mit dem Thema befasst, wie Regierungssprecher Seibert betonte.
Die Gewinnung von medizinischem Personal und Ärzten für diesen Einsatz in den betroffenen Ländern ist ein sehr wichtiger Punkt. Daran arbeitet die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin persönlich.
Und eben auch die Verteidigungsministerin. Bis zu 300 Ebola-Patienten sollen in dem Krankenhaus in Liberia behandelt werden. Wegen der Ansteckungsgefahr eine besonders personalintensive Pflege, wie von der Leyen erklärt.
Die Arbeit in diesen Schutzanzügen hält man 4-5 Stunden aus, dann braucht es eine Pause. Man braucht immer 2 Personen mindestens, die in ein Krankenzimmer gehen, um zu behandeln, um sich gegenseitig auch zu schützen.
Wie sich Ärzte und Pfleger schützen können, sollen die freiwilligen Helfer in einer Kurzausbildung lernen, die an ihre Fachkenntnisse anknüpft. Allen, die mitmachen, gibt die Ministerin ein Versprechen.
Dass sie Schutz haben, nämlich dass sie wissen, dass wenn etwas passiert vor Ort, sie auch sicher zurück hierher gebracht werden können und verseucht werden können.
Wer sich infiziert, wird ausgeflogen. Zurzeit kann diese Zusage allerdings noch nicht eingehalten werden, räumt Ministeriumssprecher Jens Flossdorf ein.
Das ist im Moment noch nicht so, dass wir diese Fähigkeit zur Verfügung stellen können. Wir arbeiten da mit Hochdruck dran.
Konkret an den medizinischen Einrichtungen in den Bundeswehrflugzeugen. Dass sich die Helfer freiwillig entscheiden, ist von der Leyen offenbar wichtig. Der Einsatz ist mit hohem persönlichen Risiko verbunden. Ihn anzuordnen kam für die Ministerin nicht in Frage, so ihr Sprecher.
Solche Geschichten, die weist man nicht an, solche Härten, sondern da muss man auch klare Vereinbarungen treffen.
Eben unter anderem über eine Rückkehrgarantie. Dabei macht das mobile Krankenhaus in Liberia nur einen Teil der deutschen Hilfe aus. Gemeinsam mit Frankreich soll außerdem eine Luftbrücke eingerichtet werden, die von Dakar aus die betroffenen Länder mit Medikamenten und anderen wichtigen Hilfsgütern versorgt. Die Bundeswehr stellt dafür 100 Soldaten und 4 Transallmaschinen zur Verfügung. Ministerin und Regierungssprecher bemühten sich heute redlich darzustellen, wie breit das deutsche Engagement im Ebola-Gebiet ist. Eine Reaktion wohl auch auf Kritiker wie Ärzte ohne Grenzen, die der Bundesregierung Tatenlosigkeit vorgeworfen hatten. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen kam heute immerhin einmal kurz aus dem Konzept, als sie im ARD-Morgenmagazin gefragt wurde, ob sie als Ärztin denn selbst ins Ebola-Gebiet gehen würde.
Das ist eine Frage, die ich unterm Strich, wenn ich wüsste, dass ich geschützt bin, mit Ja beantworten könnte.
Und deswegen sei ein wirksamer Schutz für die Freiwilligen so wichtig.
Die deutsche Marine hat große Probleme mit ihren Hubschraubern. Das musste auch die Fregatte Lübeck erfahren. Das Schiff ist heute in Wilhelmshaven zum Anti-Piraten-Einsatz am Horn von Afrika ausgelaufen, allerdings ohne bordeigenen Hubschrauber. Denn mit einer Ausnahme dürfen die Marine-Hubschrauber vom Typ Sea Lynx vorerst nicht mehr starten, wegen einer Beschädigung am Heck. Jörn Pietschke mit Einzelheiten.
Auf Anordnung des Marinefliegerkommandos in Nordholz wurde kein Bordhubschrauber auf die Fregatte Lübeck eingeschifft. Damit hat der Ausfall von 21 der 22 Sea Lynx der deutschen Marine jetzt auch Auswirkungen auf den internationalen Einsatz in der Antipiratenmission der Europäischen Union am Horn von Afrika. Für die Fregatten sind die Bordhubschrauber so etwas wie ein verlängerter Arm. Sie können rund um das Kriegsschiff aufklären, sind für den Ernstfall aber auch bewaffnet. Auch, weil sie sogenannte Boarding-Teams zur Untersuchung Krieg direkt auf mutmaßliche Piratenschiffe übersetzen. Eine eingeschränkte Einsatzfähigkeit der Fregatte Lübeck durch die fehlenden Bordhubschrauber wollte ein Sprecher der Marine heute jedoch nicht bestätigen. Vielmehr seien die deutschen Marineeinheiten in der Antipiratenmission Atalanta in einen internationalen Verband eingebunden. Dazu zählen Fregatten anderer Nationen mit Bordhubschraubern, aber aktuell auch ein Seefernaufklärer vom Typ P3C Orion aus Nordholz, der zu seinen Aufklärungsflügen von Djibouti aus startet. Wann die Nordholzer Sealings-Bordhubschrauber wieder einsatzbereit sind, ist zumindest fraglich. Im Bundesverteidigungsministerium wird von Anfang nächsten Jahres ausgegangen. Die Fehlersuche der Ingenieure und Bordmechaniker der Marine gemeinsam mit Experten von Airbus Helicopters und der Herstellerfirma Augusta Westland sei noch nicht abgeschlossen. Also in diesem Jahr wird eine Rückkehr zum normalen Flugbetrieb nicht mehr erwartet, was auch Auswirkungen auf die Pilotenpflichtflugstunden hat. Derzeit müssen alle Sealings-Piloten entweder in den Nordholzer Simulator oder in die Kanzel des einen verbliebenen Sealings, um ihre Pilotenlizenz zu erhalten.
Ein Bericht von Jörn Pietschke. Große Umstrukturierungen bei Siemens. Der Konzern will für mehr als 6 Milliarden Dollar einen US-Ausrüster für die Öl- und Gasindustrie übernehmen. Gleichzeitig will Siemens Anteile an der Hausgerätesparte abgeben. Informationen von Stefan Liener.
Nach knapp einem halben Jahrhundert steigt Siemens bei Bosch Siemens Hausgeräte aus. 3 Milliarden Euro überweist Bosch an die Münchner und darf dafür den Markennamen Siemens auf Dauer weiter verwenden. In einer telefonischen Pressekonferenz sagte Siemens-Chef Joe Käser, die Herstellung von Waschmaschinen und Herden, von Staubsaugern und Kaffeekochern passe nicht mehr zum zukünftigen Geschäft seines Konzerns. Die Milliarden von Bosch kann Käser gut brauchen, denn zeitgleich kündigte er den Kauf von Dresser Rand an, einem amerikanischen Zulieferer der Öl- und Gasindustrie. Für das Unternehmen aus dem texanischen Houston will Siemens fast 6 Milliarden Euro auf den Tisch legen. Ein stolzer Preis, wie man auch bei Siemens einräumte. Allerdings biete der Zukauf großes Potenzial. So sei Dresser Rand nicht nur mit Turbinen und Kompressoren gut in einem boomenden Markt vertreten, sondern insbesondere mit einem starken Servicegeschäft. Und das nicht nur in den USA, sondern rund um die Welt.
Von einem Volumen von etwas nördlich von 3 Milliarden Dollar entfallen 31% auf Nordamerika, 25% auf Europa, 17% auf Asien-Pazifik, 14% auf Lateinamerika und Afrika und der Mittlere Osten schlagen mit 12% zu Buche.
Der Zukauf von Dresser Rand wird auch die Bewährungsprobe für Lisa Davis. Die amerikanische Managerin führt seit kurzem das Energiegeschäft von Siemens, dessen Zentrale künftig in Houston sitzen wird und nicht mehr wie bisher im fränkischen Erlangen, was dort durchaus zu Unmut in der Belegschaft geführt hat. Davis kommt aus der Ölindustrie, was laut Joe Käser die Beratungen und vor allem die Bewertung von Dresser Rand erleichtert hat. Für Siemens werden die USA aber nicht nur als Standort wichtiger, sondern auch als Markt. Eine gute Nachricht gab es hier am Wochenende für die lange notleidende Eisenbahnsparte. Die kalifornische Metropole San Francisco kauft bei den Münchnern für rund 500 Millionen Euro 175 Stadtbahnwagen, eine Mischung aus Straßenbahn und Nahverkehrszug. Die USA erleben derzeit eine Renaissance des öffentlichen Nahverkehrs. In diesem Geschäft ist Siemens in den Vereinigten Staaten schon jetzt Marktführer. Der Großauftrag aus San Francisco soll diese Position noch einmal festigen.
Soweit Stefan Liener. In Fulda sind heute die katholischen Bischöfe zu ihrer Herbstvollversammlung zusammengekommen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die aktuelle Diskussion über Sterbehilfe und natürlich der Mitgliederschwund. Vor allem aufgrund der jüngsten Skandale gibt es in der katholischen Kirche immer mehr Austritte. Themen sind aber auch die Lage der Christen im Nahen Osten sowie der Irak-Konflikt. Über den Auftakt der Beratungen der Bischofskonferenz Hermann Diehl.
Mit großer Sorge blicken die katholischen Bischöfe auf die Lage der Christen in Syrien und im Irak. Kardinal Reinhard Marx, der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, sagte, mit diesem Thema müssen sich die Bischöfe beschäftigen.
Wir wollen das eben mit den Menschen tun, die vor Ort
Kenntnisse haben. Wir werden darüber beraten, was können wir auch karitativ tun, wie können wir Unterstützung leisten, auch welche politische Botschaft kann von hier ausgehen.
Der Erzbischof von Mossul im Irak wird in Fulda aus erster Hand über die Lage in seiner Heimat berichten.
Wir wollen uns wirklich zunächst einmal informieren und auch deutlich unterstreichen, dass wir als Christen solidarisch sind mit unseren Brüdern und Schwestern, die in einer Weise verfolgt werden, wie es, so sagen Augenzeugen, seit 1800 Jahren nicht denkbar gewesen ist.
Eng mit diesem Thema verbunden ist die Frage der steigenden Zahl von Flüchtlingen in Deutschland. Hier will Marx nicht nur theoretisch Stellung beziehen.
Wir als Kirche wollen unseren Beitrag leisten. Wir haben unsere Pfarreien angeschrieben, um auch Wohnraum zu schaffen. Wir stehen sozial und karitativ in der Asylberatung zur Seite. Aber wahrscheinlich ist die Situation so, dass wir alle miteinander in dieser Gesellschaft mehr tun müssen.
Einen Beitrag leisten, praktisch helfen, das will die katholische Kirche auch beim Thema in Würde sterben. Die Frage der Sterbehilfe werde aktuell von der Politik und von den Menschen intensiv diskutiert.
Wir wollen gleichzeitig eben deutlich machen, dass wir Angebote machen, dass wir bereit sind, dass wir uns anstrengen wollen, Palliativstationen, Hospize auszubauen, zu intensivieren, also nicht nur zu sagen, was geht nicht, sondern auch zu sagen, stärker noch als bisher, was geht.
Und auch ein innerkirchliches Thema, sagte Kardinal Reinhard Marx, wird die deutschen Bischöfe in dieser Woche beschäftigen. Immer mehr Menschen nämlich treten aus der Kirche aus.
Wir haben uns vorgenommen, darüber intensiv zu sprechen, weil ich sage, es ist nicht gut, wenn wir jedes Jahr nur die Statistiken bejammern. Aber zu meinen, man könne gesellschaftliche Umbrüche mit ein paar, ich sage es jetzt mal im politischen Feld, Parteitagsbeschlüssen verändern, das gilt auch für die Bischofskonferenz nicht.
Weitere Themen sind der Wandel der katholischen Kirche unter Papst Franziskus, das Verhältnis von Priestern und Laien, der Umgang mit Geschiedenen und die Rolle der Frau. Hier sieht Kardinal Reinhard Marx die katholische Kirche auf einem guten Weg.
Alle Positionen, alle Aufgaben, die nicht an den Priester gebunden sind, sollten in der katholischen Kirche geschlechtergerecht verteilt werden. Das ist ein wichtiger Punkt.
Die Bischofskonferenz endet offiziell am Donnerstagabend. Am Freitag wird der Vorsitzende Kardinal Reinhard Marx die Ergebnisse vorstellen.
Aus Fulda, Hermann Diehl. Er war Schauspieler, Showmaster und Schriftsteller. Joachim Fuchsberger hat das Fernsehen und auch den Film geprägt. Mit einer Trauerfeier nahmen Weggefährten und Verwandte heute Abschied von Blackie Fuchsberger, der in diesem Monat im Alter von 87 Jahren gestorben war. Birgit Frank berichtet.
Der Saal war mit weißen Blumen geschmückt und auf der Bühne war eine Leinwand aufgebaut, auf die während der Feier Fotos, Filmausschnitte und Interviews mit Joachim Fuchsberger projiziert wurden.
Ich muss laufen, ich muss. Ich bin ein altes Zirkuspferd.
Die Trauerfeier stand unter dem Motto »Von Freunden für einen Freund«. Rund 200 Verwandte und Weggefährten waren nach Grünwald bei München gekommen, um Abschied zu nehmen von Joachim Fuchsberger. Zum Beispiel Oliver Kalkofe, der Fuchsberger für seine Edgar-Wallace-Parodie zurück auf die Kinoleinwand geholt hatte.
Wir dachten wahrscheinlich, bist du furchtbar eitel, findest uns alle doof und wirst vielleicht gar nicht mit uns reden. Es dauerte nicht lange, bis wir erkannten, wie sehr wir uns geirrt hatten. Als Film- und Fernsehstar warst du vielleicht einer der größten. Als Mensch allerdings warst du noch viel, viel größer.
Blackie Fuchsberger hat die Film- und Fernsehlandschaft Deutschlands mehr als ein halbes Jahrhundert geprägt. So waren unter den Gästen viele Kollegen, zum Beispiel der Moderator Frank Elsner, die Moderatorin Nina Ruge, die Schauspielerin Uschi Glas oder der Produzent Ralf Siegel. IOC-Präsident Thomas Bach erinnerte noch einmal an den Stadionsprecher Joachim Fuchsberger bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele in München 1972. Damals war Fuchsberger ein Zettel hingehalten worden mit der Botschaft, dass sich Flugobjekte nähern, möglicherweise ein geplanter Terroranschlag.
Er alleine hat damals entschieden, nicht zur sofortigen Räumung des vollbesetzten Münchner Olympiastadions aufzurufen, obwohl er dazu wegen sich trotz Überflugsverbots annähernder Flugzeuge aufgefordert wurde. In diesen dramatischen Sekunden zeigte sich seine für Außenstehende manchmal hinter seinem Charme und seinem wunderbaren Humor nicht sofort erkannte innere Stärke und Souveränität.
Musikalisch umrahmt wurde die Trauerfeier mit einigen Stücken, komponiert von Fuchsbergers Sohn Thomas, der vor 4 Jahren ums Leben gekommen war. Die Trauerfeier wurde auch nach außen übertragen, wo sie von Dutzenden Menschen verfolgt wurde.
Ich bin schon eigentlich 50 Jahre Fan von Joachim Fuchsberger und deshalb bin ich hierher gekommen.
Auf alle Fälle war er mir äußerst sympathisch, das muss ich also schon sagen. Also auch, er ist irgendwo auch Mensch geblieben, trotz seiner Karriere.
Er war mein Lieblingsschauspieler, ich habe ihn sehr gerne gemocht.
Blacky Fuchsberger wird auf dem Waldfriedhof in Grünwald bei München beigesetzt. Die eigentliche Beerdigung findet aber zu einem späteren Zeitpunkt statt, im engsten Familienkreis.
Birgit Frank über die Trauerfeier für Joachim Fuchsberger. Das war's für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.